Präsidentendämmerung in der Türkei? Eine gute Frage, denn bei der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Wochenende in der Türkei werden Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan zuletzt nicht so gute Chancen mehr vorhergesagt. Und das, obwohl es lange auch anders aussah. Das schreit nach einer Einordnung von einem Experten und die kommt von Mahir Tokatle. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bonn und beschäftigt sich intensiv mit der türkischen Politik. Guten Morgen.
Moin, Herr Redbeck.
Herr Tokatle, wenn ich vor einem Jahr gesagt hätte, dass Recep Tayyip Erdogan am Sonntag um seine Macht fürchten müsste, ich weiß nicht, ob ich dann geteert und gefedert worden wäre. Wie kann es passieren, dass die eigentlich sicher geglaubte Macht zumindest mal wackelt? Also ist die oft zitierte schwache Wirtschaft wirklich der einzige Grund dafür?
Auf jeden Fall wäre ja normalerweise die Wahl erst 2019 gewesen. Dass er die jetzt anderthalb Jahre vorgezogen hat, deutet schon mal darauf hin, dass er sich seine Macht in der Gesellschaft zumindest nicht mehr so sicher ist, wahrscheinlich auch wegen einer bevorstehenden wirtschaftlichen Rezession. Also die wirtschaftliche, ökonomische Entwicklung sieht in der Türkei alles andere als rosig aus. Und um das quasi 2019 schon vorzubeugen, hat er dann die Wahlen um 1,5 Jahre vorgezogen. Deswegen können wir schon sehen, dass die wirtschaftliche Entwicklung definitiv eine Rolle spielt, in dem Sinne, dass er sich fürchtet, die Macht zu behalten. Allerdings glaube ich nicht, dass die Macht von Erdogan wirklich gefährdet ist. Dafür ist das Wahlsystem oder die Bedingungen sind einfach weder fair noch frei.
Andersrum gefragt, gibt es ja auch in Deutschland auch türkischstämmige Bevölkerung, die auch bereits wählen durfte. Deutschland ist ja eine Art Wahlbezirk für die Wahl gewesen. Und da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, naja, Erdogan sei gar nicht so schlimm, es gäbe sogar noch extremere Kandidierende und Erdogan hätte ja auch früher als Regierungschef die Wirtschaft nach vorne schon gebracht. Ich höre das auch bei jungen Menschen, ist also alles halb so wild und Deutschland sollte sich gar nicht einmischen bei der Wahl. Da gab es ja auch durchaus Diskussionen hier.
Das halte ich für völlig verkürzte Darstellung, dass es noch schlimmere Kandidaten als Erdogan gibt. Also wenn wir uns anschauen, wie sich die Demokratie oder die Freiheiten, Medienfreiheit, Pressefreiheit in der Türkei entwickelt hat, dann sehen wir auf jeden Fall, dass in der Türkei die meisten Journalisten in Haft sind, also weltweit, selbst vor Nordkorea, selbst vor China, Russland, Aserbaidschan etc. Sind die meisten Journalisten in türkischen Gefängnissen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass da andere Kandidaten sind, andere Kandidierende da sind, die noch schlimmer sein sollten. Nicht nur das, aber auch, wie gesagt, die wirtschaftliche Entwicklung, die wir schon bereits angesprochen haben, aber auch die demokratische Entwicklung, dass demokratisch gewählte Parteien verboten sind, dass demokratisch gewählte Abgeordnete abgesetzt werden, demokratisch gewählte Bürgermeister abgesetzt werden von der Regierung und mit Statthaltern ersetzt werden. Das spricht alles nicht wirklich für eine demokratische Entwicklung und für ein demokratisch gutes Zeugnis, was ich Erdogan aufstellen würde.
Wenn ich jetzt auf die Gegenkandidierenden blicke, wird auch oft Muharrem İnce von der sozialdemokratischen CHP in den Raum geworfen. Belastbare Zahlen gibt es bisher noch wenig, aber wie realistisch wäre denn so ein Machtwechsel oder ist das alles bisher nur Kaffeesatzleserei?
Also den Umfragen würde ich sowieso nicht viel Vertrauen schenken, auch wenn es belastbare Zahlen gäbe. Beispielsweise bei der November 2015-Wahl hatten alle mit ungefähr 40% gerechnet für die AKP. Und letztlich kamen da 49% heraus. Bei den Umfragen zu dem Verfassungsreferendum war es auch nicht so eindeutig. Und letztlich hat das Ja-Lager gewonnen mit 1,5 Millionen Stimmen mehr. Also von daher, ich glaube nicht, dass es eine ernsthafte Aussicht gibt für einen Regierungswechsel. Muharrem İnce ist zwar jemand, der viele enttäuschte CHP-Wähler zurückholt, der auch ähnlich wie Erdogan ein charismatischer Politiker ist, aber einen ernsthaften Machtwechsel kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind auch die Gerüchte zu stark verbreitet, dass die Wahlen weder frei noch fair sind, also beziehungsweise dass bei den Wahlen sehr stark manipuliert wird. Dementsprechend gibt es auch ein paar Gesetze, die die AKP-MHP-Mehrheit zustande gebracht hat, die allesamt nicht wirklich auf einen Regierungswechsel hindeuten. Auch wenn es vielleicht in der Gesellschaft bereits eine, ich sag's mal vorsichtig, eine Anti-AKP, eine Anti-Erdogan-Mehrheit gäbe.
Ansonsten, wer auch immer jetzt am Ende dann wirklich gewinnen wird, die Türkei hat einiges an Polarisierung in der Politik hinter sich. Sie haben es gerade auch schon angesprochen, sowohl links als auch rechts des Spektrums. Wie schafft der oder die Siegerin das Land eigentlich zu ein? Das muss ja eine Herkulesaufgabe sein.
Ja, das wird die größte Aufgabe sein. Nur ich kann so viel sagen, dass alle drei anderen Kandidaten, also alle drei anderen aussichtsreichen Kandidaten der großen Parteien, also Muharrem İnce der JHP, Meral Akşener der İYİ Parti, die ein Spin-off von der MHP ist, aber auch Selahattin Demirtaş von der HDP, die drei haben definitiv die besseren Aussichten, das Land zu vereinen, weil Erdogan hat in seinem, also er ist ja seit 2003 an der Macht, also seit 15 Jahren hat er das Land sehr stark entzweit, hat er das Land sehr stark polarisiert. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es unter seiner Ägide nochmal zu einer gesellschaftlichen Aussöhnung, Versöhnung kommt. Also wenn es so eine Chance gäbe, diese Herkulesaufgabe zu bewältigen, dann definitiv vor einen der anderen drei Kandidierenden.
Und wie es dann am Ende ausgehen wird, das werden wir dann am Sonntag sehen. Dann hat die Türkei nämlich Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten. Was wir dazu wissen sollten an Hintergründen, das hat uns gerade Politikwissenschaftler Mario Tokatle erklärt. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr Erdbeck.